Deutschlandfunk, Osterspaziergang.
Seien Sie schwungvoll und herzlich begrüßt zu diesem Ostermontagmorgens-Spaziergang. Andreas Stopp ist im Studio, tut das gerne für Sie. Draußen blüht es und grünt es. Es ist Ihnen natürlich nicht entgangen. Das Osterfest markiert ja den Auftakt des Frühlings und damit auch dann des nahenden Sommers. So wollen wir uns heute ein wenig in unseren Spaziergängen auch auf die Natur einstellen und mit ihr uns beschäftigen, aber nicht nur. Denn wir führen Sie dann gleich auch in die litauische Hauptstadt. Vilnius feiert 700 Jahre Jubiläum. Da nehmen wir uns viel Zeit dafür. Gleich dann in circa 20 Minuten, 25 Minuten wird das dann kommen. Wir haben ja heute Zeit, bis 13 Uhr mit Ihnen spazieren zu gehen. Vorher jetzt gleich geht's an den Niederrhein nach Kranenburg. Müssen Sie nicht unbedingt kennen, aber nachdem Sie unseren Beitrag gehört haben, werden Sie es genau kennen und Sie werden auch wissen, dass man von dort problemlos in die Niederlande hinüberfahren kann, sogar mit einem ganz besonderen Fortbewegungsmittel und dort Wein trinken kann, der dort in den Niederlanden angebaut wird. Das werde ich Ihnen nachher alles noch erzählen. Im zweiten Teil nach 10 nach 12 dann besuchen wir Oberösterreich, das Thomas-Bernhard-Haus dort in Ulsdorf und wir schauen ein wenig, wo die Pilgerväter und Pilgermütter seinerzeit gelandet sind mit ihrem Auswandererschiff und zwar in der Nähe von Plymouth, so heißt es dann, Plymouth Rock, ein Gedenkstein der Superlative. Heilige Quellen in der Ammersee-Region. Das werden wir nachher auch dann erfahren, welche Rolle das Wasser spielt, gerade zum Osterfest und am Ostermontagmorgen. Jetzt habe ich Ihnen eine kleine Übersicht gegeben. Wir hören Musik aus Spanien. Amparanoia, so heißt die Gruppe, eine sehr bekannte spanische Sängerin aus Madrid. Die zählt alle Verwandten auf, die ihren Tanz getanzt haben.
Mi abuela lo bailó, mi bisabuela lo bailó.
Mueven en el norte, lo mueven en el sur. Y si alguien no lo mueve, mira a ver si
bisabuela lo bailó,
lo bailó.
Tatarabuela lo bailó,
lo bailó.
Hasta mi madre lo bailó,
lo bailó.
Esta es mi
es liegt in meiner Genetik, so singt sie da, so zu tanzen. Es gibt genügend trübe Nachrichten in der Welt. Wir machen die hier im Sonntagsspaziergang nicht ungeschehen, richten aber unsere Blicke auf das, was die Erde eben auch ausmacht. Die Besonderheiten der Kultur und die Schönheiten der Natur eben. Beides in einer ganz interessanten Mischung finden wir jetzt dort, wo Rudi und Rita Schneider uns hinführen. Ich muss ein bisschen ausholen, das bekannte Sprichwort, das Sie alle kennen, sagt ja, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt. Dabei ist es bemerkenswert, dass Corona unsere Reiselust eine Zeit lang bekanntermaßen einschränkte. Diese Einschränkungen gaben uns aber hier und da mitunter auch einen Schubs, manches zu entdecken, was uns eigentlich seinerzeit nie besonders aufgefallen ist und praktisch nur um die Ecke liegt. Ein solches Ziel findet sich zum Beispiel an der westlichen Ecke von Deutschland, wo der gute alte Vater Rhein seinen Namen Rhein verliert und bis zur Mündung in die Nordsee Waal genannt wird. Also nochmal, Rudi und Rita Schneider laden uns ein zum österlichen Ausflug.
Glockenklänge wehen mit dem Frühlingswind über die Wiesen unweit der Stelle, wo der Rhein Deutschland an der niederländischen Grenze verlässt. Die Glocken läuten in der St. Peter- und Paul-Kirche in Kranenburg, die eine der ältesten Wallfahrtskirchen in Deutschland ist. Im Jahr 1280 hatte ein Hirte eine geweihte Hostie versehentlich in einem Baum im angrenzenden Reichswald fallen lassen. Als dieser Baum 30 Jahre später gefällt wurde, so sagt die Legende, sei aus seinem Stamm ein Holzkreuz gefallen. Diesem Holzkreuz folgen die Pilger seit nunmehr mehr als 7 Jahrhunderten. Der Höhepunkt der übers Jahr verteilten Kreuzwallfahrten ist immer der Sonntag nach dem 14. September. Nach dem Pontifikalamt um 10 Uhr tragen die Mitglieder der Kreuzbruderschaft das Kranenburger Kreuz durch das mittelalterliche Städtchen, unter anderem traditionell gefolgt von den Mitgliedern geistlicher Ritterorden, erzählt Dirk Willemsen, der über Jahrzehnte Organist der Wallfahrtskirche war.
Die kommen eigentlich regelmäßig, das sind die Ritter vom Heiligen Grab, mit ihren weißen Umhängen und diesen roten Kreuzen darauf. Und diese Malteserritter mit den schwarzen Umhängen, mit dem Malteserkreuz. Und das sind teils Adelige, die legen großen Wert auch darauf, hier zu sein.
Am seitlichen Eingangsportal lädt uns Dirk in die Kirche ein. Die tiefe Glocke hat einen warmen Ton und eine interessante Geschichte.
Die tiefe Glocke, es ist eine Petersglocke, ähnlich dem Kölner dicken Peter. Hier ist sie nicht ganz so dick wie in Köln, aber wiegt auch um die 2000 Kilo und ist von 1474 von Gerard de Vau, einer der berühmtesten Glockengießer überhaupt.
Marlies Michels ist zu uns gekommen. Sie erinnert sich an ein markantes Kindheitserlebnis in dieser Kirche.
Als ganz kleines Kind, als meine Eltern mich zum ersten Mal in die Kirche mitgenommen haben und dann war irgendein Hochfest und dann hat der damalige Organist da, ich sag mal mit allen Vieren, ist er in die Orgel gestiegen und ich habe als 5- oder 6-Jährige gedacht, boah, wie cool. cool ist das denn? Das möchtest du auch mal irgendwann können.
Marlies folgte Dirk an die drei Manuale der Speit-Orgel aus dem Jahr 1958, deren klangliche Vielfalt sie uns jetzt vorführt.
Mein Lieblingsregister ist die Vox Celestis, also eine Flötenschwebung, die auch dadurch, dass sie ja 9 Sekunden Nachhall in der Kirche ist, die sehr meditativ ist und die man einfach so als Schwebung in der Kirche stehen lassen kann.
Die sehenswerten Altäre reichen zurück bis ins Mittelalter. Der Kreuzaltar ist ein Antwerpener Retabel. Neben den vielen handwerklichen Kostbarkeiten ist auch der Taufstein aufwendig gestaltet.
Das ist natürlich ein Meisterstück in Kelchform. Und die Jahreszahl steht auch drauf in Minuskelschrift und ist achteckig. Und der ist im Krieg auch bis auf ein paar kleine Absplitterungen ganz geblieben.
Draußen vor dem Kirchenportal befinden sich übrigens an mehreren Stellen die bekannten Muschelzeichen des Jakobsweges, der hier von Nimwegen über Kranenburg nach Santiago de Compostela führt.
Hier in der Kirche können die Jakobspilger, die hier zahlreich ankommen, die brauchen nicht erstmal am Pfarrhaus zu schellen, denn da ist meist sowieso keiner. Die können sich ja eigenständig in der Kirche einen Stempel selbst in dieses Heftchen setzen.
Während Marlies genau das tut, was sie als Kind cool fand und mit allen Vieren in die Tasten greift, verlassen wir die Wallfahrtskirche. Das Portal der Wallfahrtskirche entlässt uns in ein mittelalterliches Häuser-, Straßen- und Türme-Idyll. Mittelalterlich? Die Geschichte der Besiedlung des Kranenburger Umlandes reicht über die Römer, die hier am Rheinufer unterwegs waren, bis in die Jungsteinzeit. Das belegen Funde, erzählt uns Thierry Westerhoff, der die Besucher durch dieses mittelalterliche Städtchen führt.
Kranenburg wurde befestigt. Es gab Stadtgraben, Stadtmauer, es gab ringsherum Vorratstürme und Aussichtstürme und einen großen Mühlenturm und zwei Stadttore. Und das war 1401 komplett fertig und damit war Kranenburg eine befestigte Stadt.
Die Befestigung hat ihren eigenen mittelalterlichen Charme, denn die Außenmauer entlang des früher bewässerten Ringgrabens besteht aus lückenlos aneinandergereihten Häusern und Türmen. Die Außenwände bilden die Befestigungsmauer und im Inneren haben die Häuser ihre Fenster und Türen zu einer Ringstraße, die die ursprüngliche Stadt einschließt. Thiert nimmt uns mit in den Mühlenturm, der die anderen Gebäude der Ringanlage augenscheinlich überragt.
Wir sind am Mühlenturm, wir gehen unten rein. Da hat man die Geschichte vom Müller, und zwar vom letzten Müller. Das war die Familie van der Grinden.
Im Jahr 1916 zieht Viktor van der Grinden aus, weil die Mühle baufällig geworden ist. Ab 1922 wurde der Mühlenturm wieder renoviert.
Ganz oben sieht man alles aus der letzten Eiszeit. Also da sind auch Mammutknochen, die man hier 1974 bei Abgrabungen gefunden hat.
Ganz unten vor dem Turm erklingt auch heute noch dieser Ruf.
Hört ihr Leute, lasst euch sagen, die Glock hat 7 geschlagen. Denkt die 7 Worte nach, die der Herr vom Kreuze sprach.
Damit man ahnt, wie das damals war, gibt es in Kranenburg auch heute noch Nachtwächterwanderungen von und mit Thiert Westerhof.
Ja, Nachtwächter hat es hier eigentlich gegeben von 1400 bis Ende 1800. Da war der letzte Nachtwächter hier in Kranenburg, Hermann von Egeren. Der hat das Amt dann aufgegeben, weil einige Änderungen stattgefunden haben.
Eines der historischen Gebäude ist der Katharinenhof, der heute ein besuchenswertes Kunstmuseum beherbergt. Auch hier treffen wir wieder auf den Namen van der Grinden, berichtet uns der Museumsleiter Michael Baumann-Matthäus.
Die Gebrüder van der Grinden haben im Museum oder im Verein waren die sehr tätig, haben auch zeitlang den Vorsitz geführt, die ja eine bedeutende Beuys-Sammlung haben, die heute im Museum Schloss Meuland untergebracht sind. In dieser Ära ist sehr viel auch an moderner Kunst entstanden und diese Tradition ist über Kranenburg hinaus bei Kunstleuten bekannt. Und die führen wir auch weiter und entwickeln die auch weiter.
Außerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer bietet das Kranenburger Umland vielfältige Ausflugsziele. Das ehemalige Überschwemmungsgebiet des Rheins ist heute eine typische Wiesen- und Auenlandschaft mit einer sehr ursprünglichen Artenvielfalt. Aber es gibt auch den Reichswald. Und der hat nicht nur flaches Gelände, erzählt Anne Peimann, die dort gerne wandert.
Der Reichswald ist ja wirklich ein tolles Erholungsgebiet. Man kann da wirklich ganz tolle Wanderungen machen. Das ist wirklich gar nicht so ebenerdig, wie man es eigentlich so am Niederrhein erwartet, sondern es geht auch zum Teil schon richtig hoch. Und man hat da verschiedene kleinere Berge, sage ich jetzt mal, die es da zu erklimmen gibt.
Berge, die man erklimmen kann. Hier am flachen Niederrhein sind da schon mal Erhebungen, die 30 oder 40 Meter höher sind als das Flachland. Wandern und frische Luft macht hungrig. Und die Kranenburger Küche lädt gerade in der Osterzeit zum Festmahl ein.
Auf jeden Fall wird jetzt wieder der regionale Spargel genossen. Der wird dann zusammen mit einem leckeren Sonntagsbraten gegessen, entweder vom Schwein, vom Rind oder Geflügel. Dazu genießt der Kranenburger dann auch gerne ein leckeres Gläschen Wein aus der benachbarten Ortschaft Kusbeek, zum Beispiel einen Rosé Frederic. Und wenn Sie Lust haben, können Sie gerne mit der Draisine auf der alten Bahntrasse nach Kusbeek hinfahren.
Dem Rat von Anne folgen wir jetzt gerne. Steig ein, wir fahren mit der Draisin, das Singen des Schüpers aus Groesbeck in den Niederlanden. Der alte Bahnhof Groesbeck ist gerade mal 5 Kilometer vom Bahnhof in Kranenburg entfernt. Dieses Geräusch gibt es auf der alten Bahnstrecke aber schon lange nicht mehr, erzählt uns Gerd Scholten, der Chef der Nachfolgeidee, das ist die Grenzland-Draisine.
Ja, das ist eine alte historische Bahnstrecke. Anfang der 90er Jahre ist der letzte Zug hier gefahren und die Kommunen sind dann übereingekommen, die Trasse zu erhalten. Um die Trasse zu erhalten, ist dann die Draisine entstanden.
Und diese mit Muskelkraft betriebenen Draisinen, die zwischen Kranenburg und Groesbeck auf der alten Bahnstrecke pendeln, sind hüben und drüben sehr beliebt. Gerd erzählt, dass sie im Sommer wohl den 450.000. Draisinenfahrgast begrüßen können. Gerade kommt eine Schülergruppe auf den alten Schienen an. In den Draisinen sitzen und radeln niederländische und deutsche Schüler. Der Lehrer und die Schüler erzählen uns den Grund ihrer Draisinenfahrt.
Wir sind von der Gesamtschule Gescher. Wir hatten jetzt 2 Tage Niederländisch-Kurs, der sich mit einer niederländischen Gruppe getroffen hat. Das war jetzt der Abschluss.
Es war etwas anstrengend. Hat aber Spaß gemacht, das Wetter hat auch gut mitgemacht.
Ja, also wenn es einen Crash gab, dann war es sehr witzig. Nur Herr Icking, unser Lehrer, fand das nicht so gut, aber am Ende war ihm das dann auch egal.
Weil es lag auch nirgendwo so viel Müll, also es sah schon auch sehr idyllisch aus. Ich fand es sehr schön, man konnte auch schön fahren und es war ein cooles Erlebnis.
Nun haben wir Schweinerei. Kaffee, Kuchen, Schnaps dabei.
Gute Laune ist offensichtlich auf den Draisinenfahrten dabei, besonders wenn dieses Geräusch zu hören ist.
Seit dem letzten Jahr wird diese Strecke sauber gehalten mit einer Schafsherde. Das sind holländische Schafe, die fressen auch deutsches Gras. Von Groesbeck aus laufen die mit einer Herde von 300, 400 Schafen über die Gleise. Der Draisinenverkehr läuft dann auch weiter. Das ist eigentlich immer ein großes Event für Kinder. Den entsprechenden Grasbewuchs fressen die weg und das machen die dann 3-mal im Jahr.
Was für eine brillante Idee, ganz im Sinne biologischer und ökologischer Lösungen. Das passt perfekt zu diesem Reisemittel, das nur mit Muskelkraft fährt. Übrigens als Familiendraisine mit 4 Plätzen oder auch als Gruppendraisine mit bis zu 14 Personen. Kommen wir zurück auf den Vorschlag von Anne Peimann, mit der Grenzland-Draisine nach Groesbeck zu fahren und diesen Weinort mit seinen prämierten Weinen zu entdecken. Dazu lädt uns Shaila Evers vom Weinbauzentrum in Groesbeck ein. Ein Bimmelzug bringt die Weinfreunde vom Bahnhof zum Weinbauzentrum. Freek Verhoeven hat hier im Jahr 2001 seine ersten Reben gepflanzt und das Weingut De Colonies gegründet.
Er hat der erste 1 Hektar angekauft und dann Reben darauf gesetzt. Er liebte sehr Rotwein. Also er hat blaue Reben. Jetzt haben wir 80% weißen Trauben und nur 22% blaue Trauben. Aber er war angefangen vor 20 Jahren mit blauer Regent.
Weinberge im niederländischen Flachland, so verwunderlich das klingt, hier in Groesbeek wächst der Wein tatsächlich auf Hügeln, die Relikte der vorletzten Eiszeit sind. Groesbeek gilt heute mit seinen 7 Weingütern und Weinbergen von mehr als 25 Hektar als das größte Weindorf in den Niederlanden. Und das können die Weinliebhaber hier erleben.
Und haben sie hier einen Rundgang und dann gehen wir nach dem Weinberg und auch in den Weinkeller. Und dann erklären wir das Prozess und dann können die hier eine Verkostung machen, ein Groesbeekse Wein und vielleicht auch etwas essen.
Für die Outdoor-Freunde gibt es sogar Weinbergwanderungen, auf denen man allerlei über den Groesbeeker Weinanbau und natürlich auch über die Natur im deutsch-niederländischen Grenzgebiet erleben kann. Zum Abschluss unseres Besuches hat Scheiler für alle, die das niederländische Weinparadies kennenlernen möchten, den perfekten Termin.
Im September haben wir die Weinfesten und dann sind alle Winzer zusammen, sind geöffnet und Musik ist da und Theater und es ist ein richtig Wochenende mit Festival.
Jetzt schon am Rhein waren. Nachher geht's dann in die Region rund um den Ammersee in Bayern. Nur damit klar ist, dass Deutschland von Nord nach Süd und Ost nach West gleichermaßen vertreten ist hier in den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Rudi Schneider gehörte die Stimme, die uns gerade nach Kranenburg geführt hat. Wir haben das Ensemble Niederrhein gehört mit dem Walzer aus der Serenade Nummer 2 von Thomas Brezinka. Und jetzt kommt Viktoria Gecite. Sie ist litauische Jazzsängerin, trat bereits im Alter von 5 Jahren im litauischen Fernsehen auf. Mit großem Interesse an Jazz trampte sie dann als Schülerin zu fast allen Jazzfestivals in Litauen. Studiert hat sie in den USA, lebt und singt jetzt in Paris. Und in Litauen ist man stolz auf sie als eine der zauberhaftesten Stimmen, die das Land jemals hervorgebracht hat. Hier ist sie mit ihrer Band und einem romantischen Lied, inspiriert von den Menschen, der Natur und der inneren Freiheit.
Piove u loka, piove u pieva, piove u ruta, lavo bei. Skino gera, skino juoka, skino sauna, lavo bei. Klausau paukštį, klausau lietų, klausau pūgą labai. Vės klausė, vės suko, vės plaškė labai. Hoi, jo, 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 jo. Pasak tėvų, pasak brodų, pasak laimės labai. Ilgas kelias, ilgas girios, ilgai ošia labai. Vilgo kelių, vilgo girių, vilgo vilgo labai. Pasak tėvų, pasak brodų, pasak laimės labai.
Jetzt haben wir die litauische Sängerin kennengelernt. Was verbindet sie, meine Damen und Herren, mit Litauen? Wahrscheinlich, wenn man den Nachrichten zuhört, fast Tag für Tag Besorgnis, was den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine betrifft. Wir wollen uns Litauen aber mal ganz anders nähern und uns mit der Stadt Vilnius, der Hauptstadt, beschäftigen. Vilnius, 700 Jahre jung, so lautet das Motto zum Stadtjubiläum, das mit einem Lichterfest im Winter Ende Januar eröffnet wurde. Ein alter Sowjetknast, in dem heute Kunst und Kultur zu Hause sind, barocke Kirchen in der Altstadt, die in Filmsets verwandelt werden, Start-ups, die mit alter Kleidung international punkten. Die litauische Hauptstadt ist vielfältig, das muss man sagen. Das will sie im 700. Jahr ihres Bestehens auch feiern, mit Musik und einer Kunstbiennale. Alexander Budde hat sich im Jubiläumsjahr auf die Spuren der wechselvollen Geschichte der litauischen Hauptstadt Vilnius gemacht.
Labą dieną, mano vardas Lina. Man labai smagu, kad atvykote į Vilnių.
Die Historikerin Lina Dosevichne begleitet uns auf unserem Streifzug durch Vilnius. Erste Station ist die Bushaltestelle Unicorn auf halbem Weg vom Flughafen hinüber zur Altstadt. Hier residiert Vinted. Die Online-Verkaufsplattform für Secondhand-Kleidung war das erste Einhorn der kleinen Baltenrepublik. Investoren schätzen den Wert des litauischen Start-ups auf über 1 Milliarde Euro. Lina Dosevichne erzählt. Alles begann 2008 mit der zündenden Geschäftsidee der Vinted-Co-Gründerin Milda Mitkute.
Die feststellte, dass du deine Kleidung preiswert erneuern kannst, indem du sie mit deinen Freundinnen tauschst. Unter den Mädels sollte sich die Idee verbreiten, dass es vor Ort viele gute Dinge gibt. Du musst nur im Kleiderschrank von jemandem wühlen und sie finden.
Nauja Miestis, die Neustadt am linken Ufer des Flusses Neris, ist das alte Industrieviertel von Vilnius. 6-spurige Magistralen schneiden hier durch ein Ensemble aus windschiefen Holzhäusern, verwitterten Überresten des sowjetischen Brutalismus und frisch errichteten Glaspalästen. Seit einigen Jahren wächst auf ehemaligen Brachflächen ein trendiges Quartier mit Kunstgalerien und Musikclubs empor. So wurde Nauja Miestis zum Sinnbild für den rasanten kulturellen und wirtschaftlichen Wandel, der das jüngste Kapitel der 700-jährigen Stadtgeschichte prägt. Lina ist gut vernetzt mit den jungen Gründerinnen und Kulturschaffenden, die in Litauens Hauptstadt gerade den Ton angeben.
Sie sind viel in der Welt herumgereist. Sie kehrten zurück mit all den schönen Dingen, die sie unterwegs gesehen haben. Und diese kreativen Menschen haben auch Ideen, wie sich unser Leben von Grund auf verändern ließe.
Als das Quartier Ende des 19. Jahrhunderts auf der Landkarte auftauchte, war Litauen noch eine Provinz des russischen Zarenreiches. 1918 rief die Nationalbewegung den litauischen Staat aus. Doch schon 2 Jahre später annektierte Polen das Gebiet um die Hauptstadt Vilnius. Im Zweiten Weltkrieg, abwechselnd von sowjetischen und deutschen Truppen besetzt, verschwand das Land im Juni 1940 als Sowjetrepublik hinter dem Eisernen Vorhang. Erst die Wiedererlangung ihrer staatlichen Unabhängigkeit im Herbst 1991 markiert für viele Litauer das Ende eines traumatischen Leidensweges. Doch dem Aus für die großen Kombinate aus der Sowjetzeit folgten Jahre der Entbehrung. Und als es endlich wieder aufwärts ging, waren die Geschäftsmodelle längst andere. Alternativer Punkrock auf der Hauptbühne des Musikfestivals Loftasfest. Wo früher tausende Menschen Tonbandgeräte sowjetischer Bauart montierten, flimmern jetzt Lifestyle-Bilder aus Vilnius über eine riesige Leinwand. Die lokale Post-Punk-Band Local Blood probt für ihren großen Auftritt am Abend. 2007 fing Victor Diavara an, die leerstehenden Produktionshallen der ehemaligen Elfa-Fabrik für Radiokomponenten zum Kulturzentrum umzubauen. Der malisch-litauische Musiker veranstaltet Raves und Konzerte, gemeinsam mit seiner damaligen Frau und jetzigen Geschäftspartnerin Shivile Diavara.
Wir suchten einen Platz zum Leben, aber wir wollten irgendwas Originelles und wir haben eine Community gegründet hier und alle Leute, die hier nach uns gekommen sind, ja, wir machen alles selber.
Immer kurz vor dem Bankrott, erzählt Diavara. Der Kreative mit dem wallenden Kraushaar spricht fließend Deutsch, seit er in Hüttenfeld bei Mannheim das litauische Gymnasium besuchte. Waren es nach dem Start des Festivals vor 10 Jahren noch internationale Stars wie DJ Parov Stela oder Singer-Songwriterin Ellie Goulding, steht heute der unerhörte Nachwuchs im Fokus.
Zum Beispiel eine Reggae-Band, Minister of Ecology. Die hatten gerade mal ihr erstes Album und die haben ein Konzert gemacht und das war voll. Ja, und wir haben jetzt viele Bands, die wirklich große Konzerte machen können. Von Rap, Trap bis zu Alternative Rock. Also für so ein kleines Land ist es wirklich wow.
Wie Fake News und Propaganda funktionieren, darüber hat der 29-jährige Linas Kasulionis schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine nachgedacht. Der Street-Art-Künstler steht im Schatten seines Wandgemäldes Information Bubble. Im Innenhof des Lofters Fabrikgeländes prangt dieses monumentale Porträt einer Frau im viktorianischen Rüschenkleid. In ihren Händen hält sie eine Dose mit Seifenlauge.
And there you can see a
Wir sehen eine Art Filterblase rund um ihren Kopf. Sie bläst sich diese Blase selbst auf. Es geht mir um das Phänomen der digitalen Falschmeldungen. Im Internet finden die Leute viele Informationen, die einfach nicht wahr sein können.
Cassiolonis Information Bubble ist nur eines von mehr als 40 Streetart-Werken, die im Laufe der Jahre auf verwitterten Loftersfassaden entstanden sind. Doch Lina Dusevich, ne, zieht es weiter ins wenige Gehminuten entfernte Quartier rund um den Hauptbahnhof. Der zunächst wenig präsentable frühere Rotlichtbezirk mutierte zur flippigen Hochburg der Avantgarde. Lina datiert die Initialzündung für diese Transformation zum Trendbezirk auf das Jahr 2013. Kunstbeflissene Berlin-Rückkehrer eröffneten damals unweit der Markthalle ein Café und lockten die Hipster in Scharen herbei. Litauische Straßenkunstpioniere schmückten die Eingangsfassade mit einem Frühwerk.
Sie malten die berühmte Kussszene von Trump und Putin, quasi als politische Botschaft, dass die Trump-Wahlen von Putin beeinflusst werden. Das Bild wurde zu einem Anziehungspunkt für politisch interessierte Menschen. Später lockte es auch homosexuelle Paare, hierher zu kommen, sich zu küssen und Fotos davon auf Social Media zu teilen.
Das Stadtmarketing arbeitet längst an neuen Hinguckern. Nach einem Entwurf der britischen Architekten von Zaha Hadid soll sich das klobige Bahnhofsgebäude in den nächsten Jahren zum modernen Drehkreuz für Schnellzüge mausern. Zum Verschnaufen empfiehlt Lina Dersevic unterdessen einen Besuch in der Markthalle Halos Turgus. Hier lebt ein Stück des sowjetischen Vilnius weiter. Russischsprachige Matruschkas hinter Bergen von Keksen und Kuchen. Verkäufer, die fermentiertes Gemüse und frische Früchte feilbieten. In einem der kleinen Restaurants schichtet Egle gleich 3 Cepelinai auf den Teller. Hält man den nicht gerade, fahren die dampfenden Kartoffelknödel wie kleine Luftschiffe darauf umher.
Es gilt als litauisches Nationalgericht, aber eigentlich ist es ein jüdisches Gericht. Die Litauer lernten diese Kartoffelgerichte auf ihren Pilgerreisen kennen. So wurden sie hier populär. Der Zeppelin ist ein großer Kartoffelknödel, der mit Hackfleisch oder Hüttenkäse gefüllt ist. Und dazu gibt es Sauerrahm und gebratenen Speck.
Und was ist bei ihren Landsleuten geschmacklich noch so angesagt? Egle muss nicht lange nachdenken.
Saisonale Produkte, frisch natürlich und vergleichbar schwere, fette, fleischhaltige Lebensmittel, weil wir lange kalte Winter haben. Wir müssen hart bleiben. Und natürlich sind wir ein Land der Wälder. Fast alle Litauer sind Experten für Pilze.
Unterhalb des Burgfelsens am Eingang zur Altstadt steht Großfürst Gediminas auf seinem Sockel. Das Schwert hoch erhoben, das Streitross am Zügel. Von Beginn an eine baltische Gründung findet Vilnius erstmals in einem Brief des Großfürsten vom 25. Januar 1323 Erwähnung. Gediminas wendet sich an Kaiser und Papst, an Ritterorden und Handelsstädte. Er wirbt um Soldaten, Handwerker, Kaufleute, Geistliche. Den qualifizierten Gastarbeitern, die sich in seinem Land niederlassen wollen, verspricht der Regent Religionsfreiheit. Tatsächlich schöpfen auch viele der heutigen Alltagshelden Zuversicht aus ihrem Glauben. Vilnius ist eine Stadt der Heiligen, der Bittgänger und Prozessionen. Die Annenkirche und die Kirche des heiligen Johannes sind Meisterwerke der Gotik. Rund 50 weitere Sakralbauten prägen das Stadtbild. Yeah. Bei der schneeweißen Stanislaus-Kathedrale mit ihrem Glockenturm geht es hinein in das Gassengewirr der Altstadt. Sie gehört zum Kulturerbe der Menschheit. Nur noch hier und da eine Gedenktafel und eine einzige Synagoge künden vom einstigen Glanz des alten Vilna. So nannten die jüdischen Bürger im Großfürstentum Litauen ihre Stadt. Das multikulturelle Vilnius war über Jahrhunderte ein Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit. Vor dem Zweiten Weltkrieg war fast jeder zweite Bewohner jüdischen Glaubens. Der Holocaust machte all dem ein Ende. Die jüdische Gemeinde umfasst heute im ganzen Land gerade noch 5000 Mitglieder. Und nur die wenigsten einheimischen Juden kommen mit der jiddischen Sprache noch weit. Als Kind der Überlebenden stemmt sich Mark Zingeris gegen das Vergessen. Der 1947 geborene Schriftsteller leitet das jüdische Museum in Vilnius. Hier ist von Geistesgrößen wie dem Talmud-Gelehrten Elia ben Salomon Zalman, dem berühmten Gaon von Vilna, die Rede. Von Kreativen wie dem Geigenvirtuosen Jascha Heifetz, die einen Teil des litauischen Jerusalems ausmachten. Aber auch von den mehr als 700 litauischen Gerechten, die heute in der Gedenkstätte Yad Vashem geehrt werden.
I think it is a task for education.
Ich denke, es ist eine Aufgabe der Erziehung, die Finsternis zu zeigen, die über Litauen kam, aber auch das Licht auf den Gesichtern der Retter. Nicht eine Schule im heutigen Litauen ist nach einem von ihnen benannt. Ich habe sogar konkrete Vorschläge gemacht, aber es wird nichts daraus. Ich begreife das nicht.
Die Alma Mater Vilnensis, 1579 gegründet, zählt zu den ältesten Universitäten in Mitteleuropa. Mächtige Gewölbe, Arkadengänge. Durch einen grünspanigen Torbogen hindurch im Innenhof der Historiker das Jiddische Institut.
Shalom Aleichem, teure Freund. Ich singe jiddische Lieder.
Heute singen Liebhaberinnen wie Maria Krupowes-Berg die Lullabies aus dem Ghetto. Die Litauerin mit polnisch-katholischen Wurzeln forscht hier an der Universität zum jiddischen Liedgut.
Yiddish lullabies is quite special.
Im jüdischen Wiegenlied begegnet uns eine mythologische Welt wie aus Kinderträumen, mit Geschöpfen, die sehr pragmatische Dinge tun. Das sind Lieder für das Leben. Ich denke, die Musik kann ein Mittel sein, ein breites Publikum für die jüdische Kultur zu erreichen.
In mein Wegeles, in mein Hilas Wegele, steht der Klosch.
Südländische Architektur unter nordischem Himmel. Elegante Kirchtürme neben maroden Sowjetbauten. Viele Orte in Vilnius wirken wie aus der Zeit gefallen. Produktionsfirmen aus den USA und Großbritannien, den skandinavischen Ländern, Österreich und Deutschland drehen in der Barockstadt jedes Jahr zahlreiche Filme.
Okay, quiet. And Rosa, Sumoya. And action.
Beim Tor der Morgenröte, gleich hinter der Kapelle der wundersamen schwarzen Madonna, flattern Absperrbänder. Auf ihrem Bummel durch die Altstadt drängt eine Touristengruppe zum Set, verfolgt staunend das Treiben einer finnischen Filmcrew. Ein halbes Dutzend Mal lässt Regisseur Mastek Nasir eine Szene drehen. Immer wieder lugt Andreas auf Ähnehilm um die Ecke einer Altstadtgasse. Und jedes Mal aufs Neue nimmt sein schnauzbärtiges Gesicht den verlangten grimmigen Ausdruck an.
We were already doing some of the last season here.
Wir haben bereits einen Teil der letzten Staffel hier gedreht und ich habe mich damals schon in die Stadt verliebt. Sie ist schön. Sie hat so viele Gesichter. Ihre Bewohner sind freundlich und unsere litauischen Teamkollegen hier allesamt Profis.
Heute ist die litauische Hauptstadt mit ihren rund 560.000 Bewohnerinnen und Bewohnern eine Metropole mit internationalem Flair. In der Stadtbevölkerung stellen ethnische Polen und Russen beachtliche Minderheiten. In Vilnius, wo wichtige Banken und Konzerne sitzen, sind Gründer und Kulturschaffende gerade gewaltig auf dem Vormarsch. Unsere Stadtführerin Lina Dosevišne wundert das nicht.
Ich denke, dass die vergangenen 30 Jahre im unabhängigen Litauen ohne Einschränkung der Kreativität einen gewaltigen Mentalitätswandel bewirkt haben. Wer in diesen 30 Jahren aufgewachsen ist, unterscheidet sich sehr von den Menschen der älteren Generation, die mit all ihren Ängsten aus der Sowjetunion herauskamen.
mainly fairies.
Wunden der Vergangenheit, auch in Lukischkes sind sie noch spürbar. Eine mit Graffiti geschmückte Mauer umgibt das 118 Jahre alte frühere Gefängnis. Es liegt gleich neben dem Parlament am Rande der Altstadt. Gewalt und Verfahren, die sich ewig hinzogen. Nach vielen Protesten machte die litauische Regierung die baufällige Anstalt 2019 dicht. Das überzeugendste Konzept für die Nachnutzung legte die private Veranstaltungsagentur Ašuntas Elementas vor, für die Rūta Giniūnaitė spricht.
Wir haben einen traurigen, dunklen Ort zum Leben erweckt und viel Licht und gute Energie hinzugefügt. Es gibt viele Studios und Ateliers in Vilnius, aber nirgendwo gibt es eine solche Gemeinschaft.
Vernissagen im Zellentrakt und eine hippe Bar in der Eingangshalle locken Besucherinnen und Besucher aus aller Welt herbei. Zumal sich der marode Knast aus der Zarenzeit zuletzt zur Pilgerstätte von Netflix-Fans wandelte.
Geh nach Westen, tut Bad. Du wirst eine Kirche mit grauem Dach sehen.
Hier im Hof, erzählt Mindaugas Papinigis, wurden einige besonders düstere Szenen von Stranger Things in Staffel 4 gedreht.
Lukischkes ist gerade einer der berühmtesten Drehorte auf der Welt. Es ist ein richtiges Gefängnis, nichts wurde verändert.
Nothing has been changed.
Stimmt nicht ganz. Die beiden sternförmigen Gebäuderiegel aus Ziegelsteinen beherbergen heute Künstlerateliers, Architektur, Design- und Filmbüros sowie Studios für Klangkunst und Sounddesign. Die Insassen sind auch keine Häftlinge mehr, sondern Kreative wie Papinigis, der gerade Kaffee kocht. Der Ex-Schauspieler arbeitet heute für eine lokale Castingagentur. Bei seinem Einzug hier habe der Schauspieler und Agent erst einmal schlechtes Karma verspürt. Doch nun kämpfen Papinigis und die rund 250 Maler, Musikerinnen, Filmemacher und Schriftstellerinnen im Künstlerkollektiv für den Erhalt des alternativen Kulturzentrums. In Kürze will der Stadtrat darüber entscheiden, ob das befristete Projekt weiterläuft.
Ich denke, dass es für die Politiker sehr schwierig wäre, 250 wütende Bewohner zu vertreiben. Und ich glaube fest daran, dass wir eine Zukunft haben.
Freiluftkonzert im Gefängnishof. Unter Flutlichtmasten und zwischen Mauern mit Stacheldraht lauscht das Publikum am Abend einer Komposition des Klangkünstlers Ignaz Jusukas. Für Laiko Duris, deutsch das Tor der Zeit, hat Jusukas das Knarren und Knacken der alten Knasttüren aufgenommen. Seine elektronisch verfremdeten Geräusche verwandelt der Litauer in eine archaische Klangwelt mit hypnotischer Wirkung.
Ich bin auf einige historische Türen und Beschläge gestoßen, unverändert seit der Anfangszeit des Gefängnisses. Sie werden schon lange nicht mehr ordnungsgemäß gewartet, aber sie haben ihre ganz eigene Melodie.
Musik und Kultur haben die Litauer in den Genen. Im 700. Jubiläumsjahr lockt Vilnius mit einem internationalen Kompositionswettbewerb und einem Sängerfest. Klang- und Lichtspektakel sollen die Besucher verzaubern. Zeitgenössische Kunst und junges Kino werden präsentiert. Vilnius hat sich schon immer durch einen sehr kreativen Geist ausgezeichnet, sagt Lina Dusevichne. Während der Sowjetzeit hatten Oper, Ballett und klassische Musik bereits einen hohen Standard, während viele Avantgarde-Künstler im Verborgenen wirkten.
Die Litauer waren die Ersten, die 1918 ihre Unabhängigkeit erklärten, als das Russische Reich noch alle anderen Nationen in seiner Gewalt hatte. Und so war es auch 1990 wieder beim Zusammenbruch der Sowjetunion. Ich glaube, die Wissenschaft hat schon fast bewiesen, dass die Litauer ein besonderes Freiheitsgen haben und in allen Lebenslagen nach der Freiheit streben. Das gilt auch für die Freiheit, sich künstlerisch auszudrücken.
So, I think that's the same in artistic expressions.
Alexander Budde berichtete aus Vilnius, der Hauptstadt der kleinen Baltenrepublik Litauen. Jetzt Virginia Pievos, das ist eine der bekanntesten Sängerinnen des Landes. Die kann eine Menge Instrumente spielen, Flöten, Trommeln, das Nationalinstrument Kankles, eine Zither, Drehleier, Gitarre, Percussion, Maultrommel. Sie hat ihrer CD den Titel Tolumela gegeben. Im nordöstlichen Dialekt des Litauischen bedeutet das weit weg. Und damit grüßt uns Vilnius. Und wir grüßen zurück mit dem deutschen traditionellen Volkslied Nun will der Lenz uns grüßen. Ja, wann, wenn nicht jetzt, am Ostermontag ist die richtige Zeit dafür. Gleich im Anschluss, dann geht's nach Ohlsdorf in Oberösterreich.
Aus allen Wiesen sprießen.
Deutschlandfunk, Osterspaziergang.
Mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Schön, dass Sie mit dabei sind. Andrea Stopp im Studio. Was fasziniert uns eigentlich an Dichterwillen und Dichterklausen vom Goethehaus am Frauenplan bis zu Hölderlins Tübinger Turm und Brechts Sommersitz in Bukow? Ist es die reine Neugier als menschliche Grundkonstante oder der Wunsch, Werk und Person so besser zu verstehen? Als Thomas Bernhardt, einer der ganz Großen der österreichischen und deutschsprachigen Literatur von 1965 bis 1972, alte Bauernhäuser in Ohlsdorf im Hügelland hinter Gmunden und zuletzt bei Wolfseck kaufte, da war die Welt im oberösterreichischen Alpenvorland noch in Ordnung. Und bis heute fragt man sich, warum er derart auf diese Immobilien fixiert war. Wer wissen will, wie Bernhardt gewohnt, womit er sich umgeben hat, kann sich in Ohlsdorf, mit ein bisschen Glück natürlich, von Peter Fabian führen lassen, dem 7 Jahre jüngeren Halbbruder des 1989 gestorbenen egozentrischen Autors. Der Internist Fabian, Jahrgang 1938, war über Jahrzehnte quasi Helfer in der Not, dienstbarer Geist und behandelnder Arzt Thomas Bernhards. Nach dessen Tod übernahm er die Betreuung des Erbes und gründete die internationale Thomas-Bernhard-Gesellschaft, deren Ehrenpräsident er ist. Ein Leben an der Seite, öfter noch im Schatten des Weltberühmten. Nils Kahlefendt hatte Gelegenheit, mit dem fürsorglichen Hauswart Peter Fabian durch Thomas Bernhards einzigartiges gebautes Erbe zu streifen.
Bitte aufpassen auf den Kopf, das ist niedrig.
Auch mit inzwischen 85 Jahren lässt es sich Peter Fabian nicht nehmen, Besuchergruppen gelegentlich selbst durchs Bernhardthaus in Ohlsdorf zu führen. 7 Autominuten durchs einstmals malerische, Heute mit Industriehallen und gigantischen Kreisverkehren zugestellte Alpenvorland sind es von seinem Wohnort Gmunden bis nach Ohlsdorf. Und schon geht es über knarzende und schwindelerregend steile Stiegen durchs Haus.
Na ganz kurz, das ist der Langraum, das war ursprünglich sein Wohnbereich. Die alte Dame hat dort geschlafen, er hat hier im Eck vorne sein Bett gehabt. Und na ja, das hat sich dann verändert, weil hier herum kein Wasser war. Also man kann Gott nicht auf die Toilette gehen, man konnte sich nicht über die Hände waschen. Also da musste man immer diese abenteuerliche Stiege, die Sie dann noch sehen, da hinunterturnen an den Waschraum. Und dann hat er in den Dachboden hinein eine ganze Wohnung bauen lassen. Damit war das Problem dann nicht mehr.
Als Thomas Bernhard 1965 mit dem Hof im oberösterreichischen Ohlsdorf sein erstes Haus kaufte, ging es ihm nicht um Repräsentation oder gesellschaftliches Leben. Der Schriftsteller hatte plötzlich die Möglichkeit der Rückkehr zu Wurzeln, die es eigentlich nie gab, die aber erträumt waren.
Mein Wunsch war schon immer gewesen, ein Haus für mich allein zu haben. Und wenn schon kein richtiges Haus, so doch Mauern um mich herum, in welchem ich tun und lassen kann, was ich will, in welche ich mich einsperren kann.
Obernatal 2 in Ohlsdorf ist ein landestypischer uralter Vierkanthof, erstmals urkundlich erwähnt 1325 und von einem Frauenkloster in Traunkirchen errichtet. Über die Jahrhunderte wurde der Hof von abwechselnden Pächtern, tributpflichtig zum Kloster, betrieben. Bernhards Häuserobsession setzte zu einem Zeitpunkt ein, als die Nachkriegsmodernisierung das flache Land erreichte. Alles Alte wurde entsorgt, der Siegeszug der Resopalküche begann. Der Autor kaufte seinen ersten Hof als Ruine. Es bedurfte umfangreichster Renovierungsarbeiten, die Bernhard mit Helfern und unter eigenem handwerklichen Einsatz bewältigte. Und er kaufte auf Kredit. Legendär sein Telefonat mit Verleger Siegfried Unseld, eine halbe Erpressung.
Ich forderte von Unseld 40.000 Mark. Angeblich hatte Unseld zum Zeitpunkt unseres kurzen Gespräches, wie seine Frau mir 19 Jahre später versicherte, 40 Grad Fieber gehabt. Ich forderte also damals, wie ich heute denke, für jeden Fiebergrad des Verlegers 1.000 Mark. Nach diesem Geschäft, das mich im Höchstmaß befriedigte und das zur Rettung meines Ohlsdorfer Narrenhauses notwendig war, fuhr ich nach Gießen, um einen Vortrag zu halten, und dachte die ganze Zeit, dass gute Geschäfte machen wenigstens so schön ist wie schreiben.
Bernhard, der nach Erwerb des Ohlsdorfer Hofs Landwirt in seinen Reisepass eintragen ließ, wollte so bauen, renovieren, reparieren, wie es alle machten. Der sanfte und erhaltende Ausbau war eine bewusste Gegenstrategie zum damals herrschenden Zeitgeist, der alles Alte verachtete. Ein pflegeleichter Nachbar aber war er nie.
Es ist ja hier unten, wie das früher in solchen Bauernhöfen war, ist ja ein 10 Meter tiefer, sehr viel kann ich da nicht aufmachen, Lehmbodenkeller. Ne? Also der war ideal, um Obst zum Beispiel über den Winter zu bringen oder in diesen Fässern den berühmten Most von den Birnen. Aber den Most da in den Fasseln, das haben die Nachbarbauern dann Herrn Bernhard da hinuntergegeben. Und wenn dann zu Ende des Jahres die Fasseln noch halb voll waren, dann wäre es natürlich angebracht gewesen, dass dieser Most halt die Nachbarn sich holen. Ne? Angeblich war das aber nicht vom Bernhard zugestanden worden. Er hat angeblich den Most eher lieber sauer werden lassen, als dass er den verschenkt hat.
In all seinen Häusern, am exzessivsten aber wohl in Ohlsdorf, hat Bernhard eine Lebenswelt inszeniert, die tatsächlich nie stattgefunden hat.
Er hat eigentlich fast gar nicht hier gelebt, das heißt im Sommer, ein paar Wochen vielleicht. Aber ansonsten ist er nur hergekommen, um zu schauen, ob das alles in Ordnung ist.
Thomas Bernhard hat, wenn man so will, eine Art von Wohnen in Abwesenheit inszeniert.
Das war einmal der Pferdestall und da wurde aufgemauert und dann hier einfach die Küche gemacht. Natürlich, wenn Sie genau schauen, eine Küche mit den Gerätschaften für ihre Großfamilie. Gegenüber sind so große Herdflächen mit so Platten, wie man es im Gastbetrieb hat. Nur, das ist eine Küche, als ob hier gekocht worden wäre. Da vorne sehen Sie jetzt dann ein Speisezimmer, als ob da gespeist worden wäre. Da wurde nie gespeist und hier wurde nie gekocht.
Wir folgen Peter Fabian durch einen bis ins kleinste Detail sorgfältig komponierten Privatkosmos der Täuschungen. Als ob Thomas Bernhard ein Landadliger gewesen wäre, ein Weidmann oder ein Maßschuhfetischist. Was bitte sollen die Batterien von Spirituosen, die Rauchwarenreservare für den Nichtraucher, die Gewehre für den Nichtschützen ohne Waffenschein?
Wenn der Ofen war im Sommer, es muss ja immer offen sein, dass man mit dem Auto reinfahren konnte, dann hat er von hier schon gesehen, na, jetzt sind sie da. Sollte jemand nicht erwünscht gewesen sein und wäre aber auch nicht bereit gewesen, das Haus zu verlassen, dann hat er ihm wahrscheinlich den Schießprügel gezeigt, dann ist er sicher gern gegangen.
In der Garderobe setzt sich die obsessive Einrichtungswut fort. Gummistiefel, Holzpantinen, rahmengenähte Halbschuhe, trachtengrüne Loden, jede Menge Gürtel und Hosenträger, Seidenkrawatten und raffinierte Harris-Tweets. Im Gästeschlafraum ein puppenstubenhaftes Empire-Ensemble mit zwei extrem kleinen Betten. Wie der 2-Meter-Hühne Klaus Peimann hier geschlafen haben mag.
Dabei waren das keine Kinderbetten, sondern man ist früher hoch aufgebettet, halb sitzend, hat er geschlafen. Das Liegen, das waren die Presshaften, also die Kranken, die Toten, die sind gelegen.
Nichts Menschliches ist Peter Fabian, der seinen Thomas bis zum buchstäblich letzten Schnaufer begleitet hat, fremd. Nur selten sieht man ihn sprachlos. So wie damals, als im Juli 2019 der Schriftsteller Michel Houellebecq den Vierkanthof besuchte.
Er hat sich aufgeführt wie ein kleiner Bub, alles wollte er in Betrieb nehmen. Ne? Das ist der Plattenspieler, ist uralt, da war nichts zum in Betrieb nehmen. Oder meine Frau hat einen Kasten aufgemacht, damit man also sieht, was der Bernhard seine Lodensachen. Da hat er gleich hineingelangt, hat eine Jacke herausgenommen, die hat er aber nicht mehr ausgezogen. Man konnte ihm nicht vom Leib reißen, was soll man machen. Ne? Also er ist mit der Jacke von Bernhard nach Paris geflogen.
Thomas Bernhard? Da sind wir ganz sicher, hätte seinen Spaß gehabt am wilden Franzosen im Trachtenjanker. Vielleicht wäre ein Dramolett daraus geworden? Auch wenn er sich immer vor der Sesshaftigkeit fürchtete, seine eigentliche Kraftquelle im Reisen und Unterwegssein sah, waren seine Häuser und die Arbeit an ihnen für sein Leben und Werk bestimmend. Am roten Traktor, den Bernhard nur alle Jubeljahre bestieg, und der beim Nachbarn noch immer Dienst tut, ist eine Plakette befestigt. Thomas Bernhard, Bauer zu Natal.
Ja, und wer weiß, was aus dem Trachtenjanker geworden ist. Nils Kahlefendt stellte Ihnen in Begleitung von Peter Fabian das Thomas-Bernhard-Haus im oberösterreichischen Ohlsdorf vor. Wir bringen Ihnen ja die Welt nach Hause, so müssen Sie selber nicht reisen. Wenn Sie aber selbst doch ein wenig Lust bekommen haben, sich dort in Ohlsdorf umzusehen, von Juni bis September ist das Haus an den Wochenenden und an Feiertagen nachmittags geöffnet, im April, Mai und Oktober, muss man sich aber vorher anmelden. André Heller, ein bekannter österreichischer Liedermacher und Künstler, hat sich auch sehr für Ohlsdorf interessiert und sogar einen schönen Bildtextband geschrieben. Thomas Bernhard, Hab und Gut, das Refugium des Dichters, heißt er, bei Brandstätter in Wien 2019 erschienen. Hören wir André Heller, Verwunschen.
Verwunschen, verwunschen in Dornen, verwunschen in Nägel, verwunschen sind wir. In Disteln, in Nadeln, in Zangen, verwunschen sind wir, du und ich, ich und du. Verwunschen, verwunschen in Fremdsein, verwunschen in Kälte, verwunschen sind wir. In Bosheit, in Argwohn, in Zaudern, verwunschen sind wir, du und ich, ich
und du sind wir, du und ich, ich und du. Verwunschen, verwunschen, in Täuschung verwunschen, in Wehleid verwunschen sind wir. In Ratlosigkeit und in Schweigen verwunschen sind wir, du und ich, ich und du, sind wir.
Das war unser Ausflug, unser Osterausflug nach Österreich. André Heller hat gesungen. Und jetzt geht's gleich an Bord hier im Sonntagsspaziergang, der heute ja der Osterspaziergang ist, mit den Auswanderern nach Amerika. Wir reisen dorthin, wo sie angekommen sind, damals mit der Mayflower, nach Plymouth. Und dort gibt es einen Gedenkstein, Plymouth Rock. Und die Musik, die wir jetzt hören, die besingt diesen Gedenkstein, Monument of Plymouth Rock. Viele Menschen verreisen ja, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Alle Sehenswürdigkeiten haben etwas Wichtiges gemeinsam. Na klar, man kann sie sehen. Es gibt aber auch solche, denen man nicht ansieht, was die Leute in ihnen sehen wollen und die das auch nicht könnten, selbst wenn sie wollten. Beispielsweise der Plymouth Rock an der Küste von Neuengland in den USA. Bernd Geisen besorgt ja diese lose Reihe über die Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann. Jetzt nimmt er uns mit zu einer weiteren Entdeckung.
Auch Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film Tanz der Vampire. Der Schüler des Vampirforschers, Professor Abronsius, Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei nur er, Alfred zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist begeistert.
Ich würde was drum geben, das zu sehen.
Ja, aber man sieht gar nichts.
Es ist der 16. September des Jahres 1620. Ein stattlicher Dreimaster verlässt den Hafen von Plymouth im Süden Englands. Sein Name? Mayflower. An Bord sind rund 100 Auswanderer, darunter etwa 50 strenggläubige Protestanten, die Pilgerväter, wie sie sich selbst nennen. Ziel ihrer Reise ist Virginia in Nordamerika, für das sie ein sogenanntes Patent auf eigenes Land erworben haben. Die Reise war beschwerlich, das wissen wir heute. Stürme im Nordatlantik führten dazu, dass der Kapitän mehrfach die Route ändern musste. Statt weiter südlich in Virginia landete das Schiff nach 66 Tagen am 21. November 1620 weiter nördlich, angeblich an einem Felsvorsprung nahe der Küste des späteren Massachusetts, da wo heute der Ort Plymouth liegt. An diese Ankunft erinnert dort ein Gedenkstein, der Plymouth Rock. Dass die Pilgerväter hier tatsächlich an Land gegangen sind, ist aber umstritten. Und zwar zu Recht, findet auch Jessica Gino Hecht. Sie ist Professorin und Leiterin der Abteilung Geschichte am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der FU Berlin.
Das wissen wir nicht. Das kann keiner sagen. Darüber gibt es keine Aufzeichnungen. Zumindest nicht aus dem Jahrhundert oder aus dem Jahr oder dem Jahrzehnt, als es stattgefunden haben soll. Die ganze Sache ist zudem konfus, weil diese Landung in Plymouth ja im Dezember 1620 stattgefunden haben soll, aber andere Pilgerväter und übrigens auch Mütter bereits einige Wochen vorher bereits in dem Gebiet angekommen waren, was wir heute als Massachusetts kennen, also in Neuengland, und zwar, ich glaube, in Provincetown. Und von daher sind es weder die ersten, noch ist der Ort wirklich akkurat.
Trotzdem ist in vielen verschiedenen Quellen zu lesen, dass die Auswanderer an besagtem 21. November 1620 hier an der heutigen Nordenglandküste angekommen sind. Tatsächlich wird das allerdings nicht am Plymouth Rock gewesen sein, sondern wahrscheinlich nahe dem erwähnten heutigen Ort Provincetown. Darum gibt es hier das Pilgrim Monument, einen 77 Meter hohen Campanile. Belege für die Ankunft der Pilgerväter und Mütter hier in Provincetown gibt es sonst keine. Was nicht weiter verwunderlich ist, die Siedler sind angeblich zunächst an Bord der Mayflower geblieben. Erst bei Erkundungen nach Süßwasser und fruchtbarem Boden landeten einige von ihnen dann einen Monat später, am 21. Dezember, wahrscheinlich in der Nähe von Plymouth. Der Rest folgte ihnen dorthin und sie alle gründeten hier ihre erste Siedlung, die Plymouth Plantation. Spuren der Pilgerväter sind nicht erhalten, auch nicht von ihrer ersten Siedlung, von späteren schon. Gemessen daran ist das, was man aus den wenigen zeitgenössischen Berichten über die ersten Pilger gemacht hat, umso eindrucksvoller. Da ist zunächst das Museum Pilgrim Hall. Hier dreht sich alles um die Anfangszeit der Siedler und ihre Begegnungen mit den Ureinwohnern bis zum Ende der Kolonie im Jahr 1692. Da wurde sie der späteren, aber größeren Puritaner-Siedlung Massachusetts Bay Colony einverleibt. Gleich neben dem Museum liegt die Mayflower 2 im Hafen. Sie ist, wie es offiziell heißt, ein Nachbau der historischen Mayflower 1, obwohl es so gut wie keine Anhaltspunkte dafür gibt, wie die ausgesehen hat. Dazu kommt das Museumsdorf Plymouth Plantation. Weil es keine Reste der ehemaligen Pilgersiedlung gibt, wurde das Museumsdorf englischen Dörfern dieser Zeit nachempfunden. Das gilt auch für die Kleidung und die Sprache der Schauspielerinnen und Schauspieler, die hier ein Siedlerdasein wie im 17. Jahrhundert vorleben. Und dann ist da nicht zuletzt der schon erwähnte Plymouth Rock, um den es hier eigentlich geht. Er ist angeblich genau der Stein, auf den die Pilger den ersten Fuß beim Betreten der neuen Welt gesetzt haben sollen.
Und 120 Jahre nachdem die Pilger Väter und Mütter da nun angeblich draufgetreten sind, kommt ein Nachkomme eines Bürgers von Plymouth, der aber gar nicht dabei gewesen sein soll, aber der seinem Sohn erzählt haben soll, dass das nun der Stein ist, auf den die Pilgerväter und Pilgermütter getreten sind. Und dieser inzwischen aber auch schon über 90-jährige Mann erzählt diese Geschichte auch erst, nachdem die Gemeinde Plymouth entschieden hat, dass hier jetzt eine Werft gebaut werden soll. Und diese Werft soll über dem Felsen liegen. Und er sagt unter Tränen, das könnt ihr nicht machen, denn mein Vater hat mir gesagt, dass das der Stein ist, auf dem damals die Pilgerväter, er nennt sie tatsächlich nur Pilgerväter, an Land gegangen sind. Und das wird auch sofort ganz ernst genommen und führt dazu, dass dieser Stein jetzt also einen fast sakralen Charakter annimmt, sehr geehrt wird.
Diese von historischer Genauigkeit oft ungetrübte Verehrung für die Pilgerväter und den Plymouth Rock ist für Außenstehende nicht leicht nachzuvollziehen. Für nicht wenige Menschen in den Vereinigten Staaten sind sie die allerersten Amerikaner. Frühere Siedler, die es beispielsweise in dem erwähnten Virginia schon gab, in das die Siedler ja eigentlich wollten, kommen in dieser Art von Zeitrechnung nicht vor. Und die indianischen Ureinwohner Nordamerikas schon gar nicht. Den meisten Plymouth Rock-Verehrern geht es aber um die religiöse Entschlossenheit der Einwanderer. Diese sogenannten protestantischen Puritaner, wie man sie noch in England nannte, lehnten den kirchlichen Reichtum und die Machtfülle der englischen Bischöfe ab. Sie folgten stattdessen streng der Bibel und wollten auch frei ihre Meinung äußern. In England wurden sie deswegen unter Druck gesetzt und viele wanderten aus. Einige von denen sahen ihre Chance in Amerika. Sie bestiegen die Mayflower in der Hoffnung, in der neuen Welt nach ihren religiösen Vorstellungen leben zu können. Ihre erste Siedlung in der Nähe von Plymouth nannten sie dann auch God's Own Country. Für eine friedliche gemeinsame Zukunft setzten die Pilger noch auf See einen Vertrag auf, den sogenannten Mayflower Compact. Darin vereinbarten sie, dass alle Angehörigen ihrer geplanten Siedlung die gleichen Rechte haben sollten und alle Entscheidungen der neuen Gemeinschaft nach der Mehrheit zu treffen waren. Noch heute gilt dieser Vertrag als Blaupause der amerikanischen Verfassung. Noch einmal Jessica Geno Hecht.
Plymouth Rock hat natürlich diese enorme symbolische Kraft, weil er für etwas steht, was weit über diese Ankunft, das Jahr 1620 und die Entwicklung Neuenglands hinausgeht. Er ist tatsächlich das Symbol für einen Neuanfang, für auch die Abkehr von der alten Welt und für die Gründung der Vereinigten Staaten geworden.
Darum ist der Plymouth Rock so etwas wie ein Hotspot. Erstens für die nationale Identität der USA. Die meisten Amerikaner besuchen ihn einmal in ihrem Leben, den Ort, an dem für viele alles begonnen hat. Allein 8 amerikanische Präsidenten sind Nachfahren der Mayflower-Auswanderer. Der letzte war Barack Obama. Und in jedem Schulbuch steht, dass das wichtigste Familienfest in den Vereinigten Staaten, Thanksgiving, also das Erntedankfest, von den Pilgervätern im Herbst 1621 zum ersten Mal gefeiert wurde. Und zwar gemeinsam mit den einheimischen Wampanoag-Indianern als Dank für deren Hilfe. Ohne sie hätten die Siedler nämlich den ersten Winter nicht überlebt. Und ihnen hatten sie auch die erste erfolgreiche Ernte zu verdanken.
We've come to the time in the season when family and friends gather near to offer a prayer of thanksgiving.
Allerdings waren die freundlichen Einheimischen irgendwann davon überzeugt, dass die Kolonisten ihnen ihre Lebensgrundlagen rauben würden. Es kam zum Aufstand. Den haben die Indianer nicht überlebt, schon damals nicht. Und die Puritaner fühlten sich in der Überzeugung bestätigt, dass Gott allein sie dazu auserkoren habe, ihre neue Heimat zu beherrschen. Und damit sind wir bei der zweiten Hotspot-Wirkung des Plymouth Rock. Stichwort God's Own Country. Er steht nämlich auch für die religiöse Prägung der Amerikaner. Weiße Protestanten sind in den Staaten immer noch in der Mehrheit. Für sie, aber auch für viele andere, sind Gottesfurcht und knallhartes persönliches Gewinnstreben kein Widerspruch. Im Gegenteil, die Puritaner seien, wie nachzulesen ist, schon zu Pilgerväterzeiten davon überzeugt gewesen, dass irdischer Erfolg ein göttliches Zeichen dafür sei, erwählt zu sein. Denn weshalb sollte Gott Erfolg an Menschen verschwenden, die er für die Hölle bestimmt habe? Und so spielt seit den Pilgervätern Gott im Leben der Amerikaner eine wichtige Rolle, vor allem auch in der Politik. Obwohl Kirche und Staat in den USA streng getrennt sind, schließen Präsidenten beispielsweise in aller Regel ihre Reden mit der Formel »God bless America«, George W. Bush beispielsweise oder Barack Obama.
Good night and God bless America.
Thank you. God bless you. And God bless these United States of America.
Und Parteitage der großen Parteien werden üblicherweise mit einem Gebet begonnen, wie hier von Reverend Franklin Graham auf dem Konvent der Republikaner im Jahr 2020.
Our Heavenly Father, which art in heaven, we thank you for the great bounty you have bestowed on this nation and the many blessings we have received these past 4 years.
Kommen wir noch einmal zum Plymouth Rock zurück. Wenn man sich vor Augen führt, welches nationale und religiöse Gewicht auf ihm lastet, kann er einem schon fast leid tun. Vor allem, wenn man weiß, wie wenig davon tatsächlich mit diesem Stein zu tun hat und wie schwer es für den war, überhaupt Gedenkstein zu werden. Da war also dieser ehemalige Bürger von Plymouth, der auf den Rock gezeigt hat und ihn vor der geplanten Werft rettet. Die Verantwortlichen vor Ort sprangen damals auf den Zug auf und ließen den Stein erst einmal weg von der Küste und in Sicherheit bringen.
Und bei diesem Transport, und jetzt wird die Geschichte interessant, bricht er in zwei Teile. So, diese eine Hälfte des Steins wird jetzt also genommen, wir schreiben jetzt inzwischen das Jahr 1774, und wird nach Plymouth in die Gemeinde gebracht, dort niedergelegt an einem schönen Ort und entwickelt sich dann zu einem Platz, an dem Vorträge und Reden gehalten werden für die Freiheit.
Heute liegt diese Steinhälfte, die etwa so groß ist wie ein handelsüblicher Brandenburger Findling, gut geschützt und feierlich überdacht am Hafen in Plymouth unter einer Art Brandenburger Tor im Kleinformat, um im Bild zu bleiben. Eingeritzt in den Stein ist die Jahreszahl 1620. Die zweite Hälfte blieb, wo sie war, an der Küste. Ganz vergessen ist sie damit nicht. Jedenfalls noch nicht.
Und der Stein selber wird aber dabei immer kleiner. Und auch die Hälfte, die am Strand gelassen wird, wird auch immer kleiner, weil nun ständig Leute kommen, die ein Stück davon abschneiden und mir nach Hause nehmen und sagen, das ist der Rock von Plymouth.
Ja, so kann's gehen und da verschwindet es dann alles langsam. Bernd Geisen aus unserer Reihe Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann. Heute der Plymouth Rock an der Küste Virginias.
Looking for
search of a new land.
Stardate 27H, year minus 33, location Earth, 60 degrees polar star west. The Mayflower was launched into space in search of a new land.
Ja, verlassen wir die Mayflower. Wir möchten ja noch ans Wasser, an den Ammersee. Julia Malischnik ist Sängerin aus Kärnten, dem Land mit den vielen Seen. Wir hören sie jetzt gleich. Das Wasser spielt ja in der Osterzeit eine besonders große Rolle. Das sogenannte Osterwasser, nach Sonnenaufgang aus dem Bach geschöpft. Das galt ja früher als heilbringend. Und der Tau am Ostermorgen, so heißt es weiter, sei der Schönheit fördernd. Und deshalb pflegten sich früher die Mädchen auf taunassen Wiesen zu wälzen. Das beobachtet man heute eher selten. Julia Malischnik. Mechthildis, 1125 als Tochter des Grafen von Andex geboren, gilt als Patronin von Diessen, Helferin der Armen und Notdürftigen. Diessen liegt am Ammersee. Dem Wasser aus ihrer Quelle wird heilende Wirkung zugeschrieben und außerdem hilft es gegen Gewitter. Es gibt regelrechte Pilgergänge zu den heiligen Quellen in der Ammersee-Region. Das Wasser der Ulrichsquelle, genannt nach dem Heiligen von Augsburg, der die bösen Ungarn am Lager Lechfeld besiegt hat, heilt vor allem allem Augenleiden. Katalin Fischer erzählt uns darüber.
Wir sind hier an der Ulrichsquelle. Das ist ein wunderschöner kleiner Ort, wo eine Quelle entspringt und der heilige Ulrich da sitzt. Und drumherum ist eine kleine Kapelle erbaut. Und jetzt ist gerade ein Herr da und will Wasser holen. Darf ich Sie fragen, wie lange holen Sie hier schon Wasser?
Das ist so lange, 30 Jahre nicht.
So lange schon?
Ich hole nicht bloß das Wasser, ich trinke es nicht bloß, wenn ich auch fertig bin, wasche ich mir die Augen immer aus. Aha. Da hat mir damals vor zig Jahren ein älterer Herr, der war fertig. Ja, da kann ich nicht. Moment, hat er gesagt, was ist jetzt los? Ich muss mir die Augen auswaschen. Augen auswaschen, sagt er. Ja, Sie sehen es ja selber. Schauen Sie, ich bin auch schon schön ins Alter, hat er gesagt. Aber ich brauche noch keine Brillen. Das habe ich mir angewöhnt. Also toll, ich bin jetzt auch schon über 70, ich brauche noch keine Brille. Da siehst du, da war was dran.
Ach, wie toll. Und wie oft kommen Sie hierher, um sich die Augen zu waschen?
Ja, jetzt mal, wenn ich... Heute, meine Damen sind nicht da, da kann ich schon bloß eine Flasche ein Kasten holen. Sonst hole ich mir zwei Kästen. Also alles so, alle 14 Tage immer zwei Kästen, ja.
Der Ulrichsbrunnen in Eresing ist von besonderer Schönheit. Die kleine Kapelle wurde 1618 erbaut. Im Brunnenhaus ergießt sich das Quellwasser aus drei Rohren in ein rotes Marmorbecken. Ein Pilgerort für Besucher aus nah und fern. Die Ammersee-Region ist reich an Quellen, die teils schon in der Antike als Kultstätten verehrt wurden. Manche sind von jeher den drei Beten zugeordnet, einer archaischen Dreifaltigkeit von Schicksalsgöttinnen, die zu den ältesten Naturgottheiten in Süddeutschland gehören. Im Lauf der Christianisierung erhielten die meisten Quellen Namen von Heiligen und Märtyrern, wie etwa der Mechtildisbrunnen in Diesen, die Johannisquelle in Entraching oder die Elisabethquelle am Heiligenberg in Andex. Das Wasser aller steht im Ruf, frisch, gesund, gar heilkräftig zu sein. Der heilige Ulrich besitzt gleich mehrere Quellen in der Region. Auf dem Heimweg von Rom soll der Bischof von Augsburg durstig geworden sein und ließ also hier und da eine Quelle entspringen, wie hier bei Eresing, einer kleinen Gemeinde unweit des Ammersees nahe München. Mit Flaschen und Kanistern pilgern die Menschen hierher. Der schweigende Marsch zum Wasserholen am Ostersonntag wird in manchen Familien bis heute praktiziert.
Ja, das Osterwasser hole ich in Eresing in der Ulrichsquelle. Die ist bei uns also schon bekannt seit vielen Jahrzehnten in der Familie. Wir gehen da ja immerhin an Ostern, so als alten Brauch, in der Früh aufstehen am Ostersonntag, schweigend dahin gehen zur Quelle, uns die Augen, Ohren und so weiter waschen und erst das Wasserschluck trinken und dann begrüßen wir freundlich zu Ostern.
Sagt Andreas Klocker, einer der renommiertesten Künstler in der Kreativlandschaft des Ammersee-Westufers.
Ja, wir nehmen ja natürlich eine Flasche voll Wasser mit, so eine größere Menge, die wir dann an Ostern und über die Tage dann trinken. Es wird ja immer auch von Leuten, also große Mengen geholt, weil sie sagen, das ist einfach ein gesundes Wasser. Und wenn ich dann sage, ob das ist ja doch auch Oberflächenwasser und ist da irgendwie möglicherweise mit Keimen, so, das spielt alles keine Rolle. Es ist ein Quellwasser und es ist heilig sozusagen. Also so sagen die Leute.
Der heilige Ulrich dürfte sich freuen. Denn an der Quelle ist zwar ein Schild angebracht, kein Trinkwasser, doch das schreckt keinen ab. Auch nicht den Herrn, der sich gerade sechs Flaschen abfüllt, wobei ihn ein heftiger Windstoß überrascht.
Und was macht denn das Wasser? Warum trinken Sie das?
Ja, weil das frei von Kohlensäure ist. Das schmeckt halt, das ist halt ein reines Quellwasser. Ich meine, die Gemeinde hat natürlich kein Trinkwasser und. Aber das trinkt...
Jetzt geht's rum. Jetzt wehrt sich der heilige Ulrich gegen die Aussage, dass es kein Trinkwasser ist, oder?
Der heilige Ulrich war schon ein Bazi, wie man in Bayern sagen würde, was auf Hochdeutsch übersetzt Schlitzohr, Lausbub, Strolch heißt. Einmal wurde er mit einer Gänsekeule in der Hand erwischt. Doch damit man ihm nicht nachsagen konnte, am Freitag Fleisch zu essen, verwandelte sich die Keule flugs in einen Fisch. So erzählt es zumindest die Legende. Und so wurde denn auch das Hauptattribut von Ulrichs Heiligkeit, der Fisch. Nun ja, aber er war auch sonst ganz geschickt. Als Geistlicher ebenso wie als Krieger. Denn er trug entscheidend dazu bei, die einfallenden ungarischen Reiterhorden in der Schlacht am Lechfeld zu besiegen. Und so wird der heilige Ulrich bis heute verehrt. In den kirchlichen Archiven sind über 100 Wunder aufgeführt, die sich über die Zeit auf Fürbitten der Pilger hin an der Quelle ereignet haben sollen. Blinde, Lahme, Verwundete sollen geheilt, Kropf, Leistenbruch und Kopfschmerzen gebannt worden sein. Und die Wunder hören nicht auf. Andreas Glocker hat da auch seine Geschichten.
Es wurde angeblich damals mein kleiner Bruder schon mal geheilt, auf wunderbare Weise. Es war irgendeine Knochenkrankheit oder irgendwas, was hätte schlimm ausgehen können. Und es ist Gott sei Dank gut ausgegangen. Also ein Wunder sozusagen. Das Erste.
Das Erste.
Ja.
Es folgten weitere.
So scheint es. Der Künstler erzählt, ein Freund bat ihn, Taufpate seines 10-jährigen Sohnes zu werden. Und so wollte Glocker zur Ulrichsquelle wandern, um mit dem Kind zusammen das Taufwasser zu holen. Es war Frühling und es herrschten eisige Temperaturen.
Wir kommen hin, es lief natürlich kein Tropfen Wasser aus der Quelle und hing dann nur an diesem Auslauf so ein kleiner Tropfen, so ein angefrorener Tropfen. Dann sage ich, ach ja, jetzt nehmen wir halt den kleinen Tropfen in unsere Flasche rein, füllen es danach auf, dann haben wir so quasi so eine homöopathische Mischung irgendwie. Und wir gehen weg, ein paar Schritte, vielleicht 5, 6, 7, 8 Schritte. Es rauscht. Wir schauen damit zurück. Das Wasser läuft. Wir füllen unsere Flaschen, wir waschen unsere Augen und das Gesicht und so weiter. Tropf, Tropf, Wasser ist zu Ende. Unsere Flasche war voll. Wir warten noch ein bisschen, kein Tropfen mehr. Das Tolle, ich habe da verstanden, wären wir 5 Schritte weitergegangen, dann wäre kein Wunder passiert. Und das fand ich das Großartige eigentlich. Am rechten Moment da zu sein, dann entsteht ein Wunder, vielleicht.
Echter Wunderglaube? Oder aus Lebenserfahrung destillierte Metapher? Egal, was es auch sein mag, beide verlieren sich vermutlich irgendwo im Nebel mythisch angehauchter Ungewissheiten, die man vielleicht gar nicht allzu gründlich analysieren muss.
Ich glaube nicht, dass das Wasser heilt, sondern der Glaube muss heilen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Das fand ich ganz schön, dass es sozusagen, dass doch das Quellwasser was Besonderes ist. Quelle, der Ort, dass da was raussprudelt. Das ist einfach was Zauberhaftes.
Vielen Dank an Katharine Fischer mit Gruß an den Ammersee. Ein Satz aus unseren heutigen Reisebegegnungen ist mir haften geblieben. Im rechten Moment am richtigen Ort sein. Und das soll uns als Motto durch die Woche begleiten. Wir sorgen dafür, dass Sie per Ohr auch am nächsten Sonntag wieder am richtigen Ort sind, nämlich hier im Deutschlandfunk zu den Reisenotizen. Verleben Sie einen frühlingshaften Ostermontag. Mit Ihnen reiste Andreas Stopp durch die Welt.